Es gibt da diese eine Buchserie. Zu der kommt ihr immer wieder zurück, einfach weil es mit so vielen guten Gefühlen verbindet.
Das hat sich sehr nach zu Hause angefühlt und dann auch irgendwie viel Sicherheit gegeben.
Aber dann äußert sich die Autorin wiederholt so, dass ihr das einfach nicht mehr vertreten könnt.
Dass sich das jetzt einfach nicht mehr richtig anfühlt und ich kann es nicht mehr genießen.
Canceln oder nicht canceln? Das ist hier die Frage.
Facts und Feelings.
Wir schauen auf Gefühle, die uns immer wieder beschäftigen und versuchen, die größeren Zusammenhänge zu erkennen. Was sagen die über uns und die Gesellschaft, in der wir leben, aus? Ich bin Przemek Żuk und ich konsumiere, wie wahrscheinlich fast alle in unserer Generation, echt viel Kunst. Sei es Musik, Filme, Serien, Bücher, da kommt schon einiges zusammen. Und sind wir mal ehrlich, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einer der Künstler oder eine der Künstlerinnen irgendwas Problematisches macht oder sagt. Ja, und dann stehen wir als Fans vor dieser Frage. Und jetzt? Was? Weiterfeiern und so tun, als wäre nichts? Oder wirklich konsequent canceln? Und bringt dieses Canceln überhaupt was? Also, außer, dass man sich in seinem Kreis dann so moralisch überlegen fühlen kann. Wir haben eben schon kurz Ash kennengelernt. Und vielleicht war das ja schon zu erraten, Harry Potter war für Ash ganz lange das Größte. Also wirklich, den Stein der Weisen mit dem Onkel gesehen und dann gab es kein Halten mehr.
Und ich habe mich total in diese Serie verliebt und durfte dann auch kurze Zeit später schon die ersten Bücher lesen, die meine Familie ausgeliehen bekommen hat. Ich habe die meinem Papa unter der Nase weggeschnappt, damit ich sie dann lesen konnte. Und ja, war total verzaubert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und war also auch obsessed. Also ich wollte diese Bücher immer lesen und mich am liebsten nur damit beschäftigen.
Was heißt obsessed und immer? Wie oft pro Tag hast du so ein Harry Potter Buch in der Hand gehabt?
Also ich habe die tatsächlich ganz lange, mehrmals im Jahr die ganze Reihe gelesen. Ich habe das, als ich noch jünger war, also so in der Grundschulzeit, haben wir das auch gespielt. Du erinnerst dich vielleicht als Kind, wenn man diese Fantasiespiele macht, wir tun so als ob. Ich habe fast jeden Abend zum Einschlafen die Hörbücher auf CD gehört. Dann ging es auch so in Gesprächen mit SchulfreundInnen auch irgendwie immer so um das, immer wieder um das Thema Harry Potter.
Bist du nach Hogwarts gereist? Wie sah das alles aus?
Nach Hogwarts bin ich nicht gereist, aber ich war selbst 2 oder 3 Mal in London. Und wenn ich in London war, dann bin ich auch natürlich immer zum Gleis 9, 3/4, habe da diverse Fotos gemacht, habe dann da in dem Shop noch Merch gekauft. Wenn es irgendwie bei Quizabenden irgendeine Harry Potter-verwandte Frage kam, dann war das für alle immer ganz klar, dass ich die auf jeden Fall auch beantworten kann. Ich habe den Podcast von Colt Mirror rauf und runter gehört. Also ich hatte auch ganz viele verschiedene Spiele. Also früher für die PlayStation verschiedene Spiele im Harry Potter-Universum, aber dann auch Brettspiele, Quizspiele, also ganz viele verschiedene Sachen. Ich war zu Karneval dann auch entsprechend irgendwie verkleidet, also ganz viele verschiedene Ebenen.
Was hattest du immer für ein Gefühl, wenn es um Harry Potter ging? Was hat dir diese ganze Welt bedeutet?
Das hat sich einfach sehr vertraut angefühlt. Also deswegen auch immer wieder dieses nochmal besuchen. Ich wusste ja dann auch ganz genau, egal wo ich das Buch jetzt irgendwie aufschlage, ich weiß, wo ich mich irgendwie dann befinde. Quasi auch diese Bekanntheit von den Menschen, die mir da in den Büchern dann begegnet sind. Das hat sich sehr nach zu Hause angefühlt und dann auch irgendwie viel Sicherheit gegeben.
Und jetzt gibt es dir keine Sicherheit mehr. Wann kam für dich dieser Bruch?
Als die ersten Tweets so bekannt geworden sind von Joanne K. Rowling, die ihre Transfeindlichkeit einfach so deutlich abzeichnen. Ich selbst bin gar nicht auf Twitter, deswegen habe ich jetzt immer so ein bisschen verspätet mitbekommen, sondern immer erst, wenn das dann quasi über andere soziale Medien nochmal aufgegriffen wurde. Und das hat bei mir einfach eine wahnsinnig große, am Anfang Enttäuschung ausgelöst. Und dann auch Wut, weil ich das einfach nicht verstehen kann, wie sich jemand, der diese Welt aufgebaut hat, so äußern konnte. Und dann war ich bereit dafür, mich kritisch mit Harry Potter überhaupt auch auseinanderzusetzen. Und dann ja auch zu sehen, wie sexistisch, rassistisch, antisemitisch viele von den Bildern sind, die in den Büchern gezeichnet werden, dass sich das jetzt einfach nicht mehr richtig anfühlt und ich das nicht mehr mit einem guten Gefühl, ich kann es nicht mehr genießen, ich kann das nicht mehr trennen.
Das klingt für mich, als wäre deine Auseinandersetzung ja dann recht intensiv gewesen und als hättest du an mehreren Stellen erkannt, okay, es ist irgendwie jetzt der richtige Weg, mich von Harry Potter zu lösen. Aber du hast ja damit auch einfach so ein Stück Kindheit, Jugend und Safe Space aufgegeben. Ist es dir wirklich so leicht gefallen, da so abgeklärt zu sagen, okay, man muss das dekonstruieren und kann das nicht mehr unterstützen?
Nee, gar nicht. Also ich habe da auch irgendwie mit gehadert, das zu machen, eben weil das mich so lange begleitet hat und auch so intensiv begleitet hat. Und habe dann auch eine Weile erst gedacht, so, okay, vielleicht kann man ja Kunst und KünstlerInnen irgendwie voneinander trennen. Wie würde das funktionieren? Und habe dann erst gedacht, ich gehe über diesen Weg, nichts Neues mehr zu konsumieren, also quasi diesen finanziellen Aspekt Rowling dann halt auch einfach wegzunehmen und dachte so, okay, das, was halt da ist, kann ich eben vielleicht auch noch weiter nutzen. Aber ich habe einfach gemerkt, das hat sich für mich nicht mehr gut angefühlt. Und irgendwann kam auch ein Tweet von ihr, das war in der Zeit, als Hogwarts Legacy das Spiel rausgekommen ist, wo sie dann auch gesagt hat, auch die Menschen, die sich das vielleicht illegal runterladen, die trotzdem ihre Sachen halt konsumieren, auch wenn sie sie nicht finanziell unterstützen. Für sie zählt es als Unterstützung ihrer Meinung. Also das war so der Punkt, wo es für mich endgültig vorbei war, wo auch klar war, ich will auch nichts mehr, was irgendwo illegal runtergeladen wird, wie auch immer, oder sonst irgendwie beschafft wird. Das fühlt sich für mich einfach nicht mehr richtig an. Habe da dann einfach für mich also gesagt, meine Werte sind mir in dem Moment einfach wichtiger als das, was es mir mal gegeben hat. Es kann jetzt für mich einfach kein Safe Space mehr sein. Es ist für die queere Community kein Safe Space und habe deswegen damit dann gebrochen.
Dieses Hadern hat auch etwa ein Jahr gedauert, aber irgendwie scheint es am Ende so einen Switch gegeben zu haben, dass es sich einfach nicht mehr gut angefühlt hat für Ash. Und damit ist Ash nicht alleine. Darüber gibt es sogar Studien. Zum Beispiel des Teams von Rasha Abdelrahman, einer Neuropsychologin an der Humboldt-Uni in Berlin. Da haben die Forschenden versucht herauszufinden, ob negatives Wissen über den Künstler tatsächlich beeinflusst, wie wir die Kunst wahrnehmen. Und ich sage mit Absicht Künstler, weil es wurden zunächst nur männliche Künstler untersucht und da ging es um bildende Kunst. Und die Forschenden, die haben die Gehirnaktivitäten von Menschen gemessen, denen sie einmal negative Informationen über den Künstler gegeben haben und einmal nur das Werk gezeigt haben. Und sie haben wirklich herausgefunden, dass schon unsere erste Wahrnehmung dann eine andere ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir das Bild sehen, es eigentlich gut finden und uns dann erinnern, oh nee, der Künstler, der war problematisch, das darf mir gar nicht gefallen, sondern das beeinflusst wirklich schon unsere Wahrnehmung.
Wir haben dann festgestellt, dass das Betrachten mit deutlich mehr emotionaler Erregung einhergeht, wenn negative Informationen gegeben wurden im Vergleich zu neutralen, relativ neutralen biografischen Informationen. Das heißt, es scheint doch sehr darauf anzukommen, ob wir eine direkte Verbindung zwischen einer bestimmten Person und dem Werk herstellen können oder ob das nicht der Fall ist.
Das ist also ein ganz entscheidendes Learning, wenn es um das Canceln geht. Denn laut dieser Forschung liegt es gar nicht so sehr in unserer Hand, wie wir denken oder uns vielleicht wünschen würden. Die Studie von Rasha Abdelrahman hat sich nämlich auch angeschaut, ob wir das jeweilige Werk, also Songs, Bücher, Filme und so weiter, überhaupt vom Künstler trennen.
Da kann ich sagen, dass wir das zum Großteil nicht tun. Es kommt ein bisschen auf die Dimension des Erlebens an, aber zum Großteil trennen wir nicht. Und das wiederum bewirkt, dass wir das Werk anders erleben. Und das heißt, es ist aus meiner Perspektive jetzt und aus der Perspektive dieser Daten, die wir hier erhoben haben, nicht so sehr nur eine Frage der bewussten Entscheidung.
Ehrlich gesagt, schulden wir euch an dieser Stelle noch eine kleine Erklärung oder vielleicht eher Definition, denn wir sprechen hier die ganze Zeit so ganz selbstverständlich vom Canceln, aber so richtig erklärt, was wir damit meinen, haben wir ja gar nicht. Aber das ist auch gar nicht so einfach, denn der Begriff hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Das hat uns Adrian Daub, Literaturwissenschaftler an der Stanford University, erzählt.
Der Begriff fing an als eine Bezeichnung von, sagen wir, Desinvestition von einer Person öffentlichen Interesses. Das heißt, diese Person ist prominent, aber ich enthalte mich sozusagen der Aufmerksamkeit. Ich ziehe meine Aufmerksamkeit ab, ich ziehe mein Geld ab, ich ziehe meine Investitionen ab, ich will nicht mehr, die kann machen, was sie will, aber ich will sozusagen nicht mehr beteiligt sein an diesem Phänomen. Das war Canceln früher mal. Und als es dann daraus die Cancel Culture wurde, ist die Begrifflichkeit sehr viel diffuser geworden und kann plötzlich viel, viel mehr bedeuten.
Cancel Culture, sagt Adrian Daub, betrifft jetzt viel mehr Ebenen. Also es geht halt nicht mehr nur darum, ich möchte nichts zu tun haben mit der Person oder dem Phänomen, sondern die werden auch ausgeladen bei irgendwelchen Veranstaltungen zum Beispiel. Und das sei ein relativ neues Phänomen. Aber auch wenn das jetzt alles viel größer klingt, So riesig ist der Einfluss des Cancelns am Ende doch nicht.
Wenn ich sage, ich bin gecancelt worden, ist das Angebot normalerweise das, dass ich mich einem neuen Publikum zuwende. J.K. Rowling ist heutzutage nicht weniger populär, als sie es vor 10 Jahren war. Sie hat ein neues Publikum gefunden. Ne? Louis C.K., viele Komödianten, die, sagen wir mal, durch Me Too irgendwie in Misskredit geraten sind, machen weiter sehr erfolgreich Comedy, füllen weiterhin die Venues, aber eben mittlerweile mit sehr eher so anti-woke-Material. Nicht? Also sie haben sich sozusagen, die haben ihr altes Publikum ausgetauscht durch ein neues.
Also bei kleineren KünstlerInnen, da kann Canceln vielleicht durchaus einen Einfluss haben, aber dass jetzt der Akt, dass Ash keine Harry Potter Sachen mehr kauft, J.K. Rowling arm machen wird, das ist jetzt wirklich unwahrscheinlich. Aber Adrian Daub ist der Meinung, dass Canceln durchaus nicht unbedeutend ist, denn in unserem neoliberalen kapitalistischen System haben wir als Fans eigentlich kaum eine andere Macht als unsere Aufmerksamkeit und die schulden wir nun wirklich nicht Menschen, mit deren Werten wir nicht übereinstimmen. Das war jetzt wahrscheinlich wenig überraschend zu erfahren, dass unsere Cancel-Macht doch relativ begrenzt ist und dafür dann so viel Kampf gegen sich selbst und Auseinandersetzung mit den Themen, ich meine immerhin bei Ash hat es ja 1 Jahr gedauert. Wie einfach es uns aber fällt, eine Person zu canceln, das hängt ganz stark davon ab, wie wir uns als Fan verhalten. Und darüber kann uns Martin Huppert etwas sagen. Der ist nämlich Psychologe und hat zu Fansein geforscht, so viel wie sonst niemand in Deutschland. Und er hat mir erzählt, dass sich unser Fansein im Laufe des Lebens auch wandeln kann.
Das kann zum einen mal vom Lebensalter abhängen. Es gibt natürlich Abschnitte in unserem Leben, da sind wir offener für äußere Einflüsse, da machen wir vielleicht auch in unserer Entwicklung größere Sprünge. Ich denke da vor allen Dingen an die Jugendzeit. Eine Zeit, in der noch nicht so richtig festgelegt ist, aber vieles möglich scheint und man dann eben Orientierung sucht, Ideen, wie das spätere Leben aussehen kann. Dann hängt es natürlich auch mit der Persönlichkeit des Fans zusammen. Also was sieht er in seinem Star? Ist das für ihn nur so eine Art Produkt, das er konsumiert? Ist das ein Idol? Ist das ein Vorbild? Oder schwärmt er vielleicht auch für den Star? Und je nachdem, welches Muster er, so nenne ich das mal, anwendet, hat das auch eine ganz unterschiedliche Bedeutung für seine Persönlichkeit.
Und was ist jetzt so das härteste Muster, sage ich mal? Wo hat es die größte Bedeutung?
Schwierig zu sagen. Also ich sage mal, das Idol ist was, wo wir denken, das kann so tolle Sachen, das werden wir wahrscheinlich selbst nie erreichen, sodass wir das gar nicht anstreben, vielleicht wie ein Idol zu sein. Wenn wir das so sehen, wäre das Vorbild eigentlich das, was uns vielleicht am stärksten beeinflusst, weil wir gerne so werden wollen wie ein Vorbild. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ich mir genau deswegen das Vorbild ausgesucht habe, weil ich schon so bin, ne? Weil es einfach passt zu meiner Art. Und beim Schwärmen wäre es eher so eine Sache, die mir vielleicht gar nicht so viel Einfluss auf meine eigentliche Persönlichkeit hat, weil ich ja für jemand anderen schwärme, der ja gerade nicht so sein soll wie ich.
Das sind ja erstmal alles wahnsinnig positive Sachen. Was macht's denn mit mir, wenn ich auf einmal feststelle, okay, die Person, für die ich schwärme, die mein Idol ist, mein Vorbild, die macht auf einmal etwas, wo ich mir denke, das ist mit meinen Werten überhaupt nicht vereinbar.
Ja, das ist zunächst mal schwierig. Die Frage ist, wie interpretiere ich das? Und bei den Stars gibt es in der Psychologie den schönen Begriff des Halo-Effekts, also des Heiligenscheins. Das heißt, zunächst erwarte ich von einer Person, die grundsätzlich gut ist, auch gute Dinge und trenne im Prinzip zunächst mal auch nicht das, was der Star sozusagen produziert, also sei es Musik, sei es sein Schauspiel, sei es sein Tanz, was auch immer er gerade macht. Und trenne das nicht von der Persönlichkeit, sodass ich erwarte, wenn jemand tolle Lieder schreibt, dass er auch ein toller Mensch ist. Und das ist natürlich eine schwierige Erfahrung, das dann irgendwann festzustellen, dass er vielleicht nicht so toll ist. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auch eine ältere Theorie in der Psychologie ist die kognitive Dissonanztheorie. Das heißt, Widersprüche ertragen wir als Menschen nicht so gut. Das heißt, gutes Lied, böser Star oder Mensch, den ich bisher gut fand, macht jetzt was ganz Dummes, ist was, das muss ich wieder in Einklang bringen. Da gibt es natürlich die radikale Variante und sage, das ist nicht mehr mein Star. Oder ich fange an, das Verhalten so zu interpretieren, dass es vielleicht doch nochmal passt.
Jetzt mal so ins Blaue gefragt, was erlebst du häufiger?
Statistisch ausgewertet habe ich das noch nicht. Aber wenn man guckt, was man so medial mitbekommt, ist natürlich dieses Umdeuten wesentlich bequemer. Ja, also das Verhalten wird von den Medien hochgepusht oder das war gar nicht so, der wird falsch zitiert oder das hat er so nicht gemeint oder er war in einem anderen Zustand, wo man das entschuldigen kann, dann muss ich ja meine Einstellung nicht verändern. Also die Einstellungsveränderung oder vielleicht auch das Lossagen, das Canceln, wie man heutzutage sagt, ist natürlich mit, ich nenne es mal so, mehr Aufwand verbunden. Kann ja auch sein, dass ich in einer Szene integriert bin, die sich um diesen Star gebildet hat, die ich dann vielleicht auch verliere.
Das heißt, wenn ich weiter Fan bleiben will, sagst du, muss ich mir das selber einreden, dass es gar nicht so schlimm ist. Also irgendwie zu wissen, der macht schlechte Dinge, aber ich trenne Kunst vom Künstler oder von der Künstlerin und bleib einfach weiter Fan, das passiert jetzt eher nicht.
Das ist auch eine Möglichkeit, es umzudeuten. Ne? Das hängt davon ab, tatsächlich wieder, was habe ich denn so geschätzt an dem Star? War es wirklich jetzt seine Art, wie er sich gibt, sein Image, sein Verhalten, möglicherweise auch Einstellungen, die er geteilt hat? Oder ging es mir tatsächlich mehr um das Werk und ich sage, ja gut, vielleicht hat er sich jetzt auch die letzten Jahre geändert, sein Frühwerk, das kann ich noch hören und neue Sachen interessieren mich dann nicht mehr von ihm. Das ist eine sehr individuelle Art und Weise, damit umzugehen, die eben mit Persönlichkeit, mit Lebenserfahrung, mit ähnlichen Dingen zu tun hat.
Welche Persönlichkeiten haben denn Menschen, denen es so schwer fällt, sich von ihrem Idol zu trennen?
Ja, grundsätzlich würden wir da Personen sehen, die nicht so eine hohe Ich-Stärke vielleicht haben, ne? Also die von anderen eher abhängig sind in ihrem Leben, die starkes Bindungsverhalten haben, denen also Sicherheit sehr wichtig ist, so eine Stetigkeit wichtig ist, ne? Dass das Leben keine allzu großen Überraschungen und Veränderungen bereitet. Das betrifft dann aber nicht nur das Verhalten gegenüber des Stars, sondern das setzt sich dann natürlich im Alltag fort.
Ash hat sich übrigens von den meisten Harry Potter-Artikeln getrennt. Nur die deutschen Bücher, die hatten einen zu hohen sentimentalen Wert. Naja, jetzt liegen sie unterm Bett, damit das Hundespielzeug da nicht runterrollt. Und davon profitiert J.K. Rowling nun wirklich nicht. Ich nehme aus dieser Folge mit, dass in diesem Thema Canceln doch mehr drinsteckt als nur so ein politischer Kampfbegriff. Und auch wenn wir nicht wirklich Macht ausüben können auf das Kapital, zumindest mit unserer Aufmerksamkeit können wir etwas bewirken. Auch wenn ich sagen muss, dass es mich echt nachdenklich gemacht hat, als Adrian Daub meinte, dass die Aufmerksamkeit so die einzige Agency ist, die uns in der neoliberalen Welt noch bleibt. Das Team für diese Folge Facts und Feelings, Betty Brecke, Sarah Brendel, Friederike Seeger, Jan Morgenstern und ich, Shamir Gjuk. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.